Ich möchte, dass wir zusammen zu Jeremia Kapitel 29 gehen. Wir wollen mit diesem Vers beginnen. Und mir ist ganz bewusst, dass dieses Thema Gottes Plan für dein Leben, dass das Wochen ausfüllen könnte. Und so habe ich versucht, hier ein paar Highlights, ein paar wichtige Punkte hineinzubringen, die dich ermutigen sollten, dir helfen sollten, in diesem Plan, den Gott für dein Leben hat, auch zu laufen. In Jeremia Kapitel 29 Vers 11, das sind sehr bekannte Worte, die ihr bestimmt schon einmal gehört habt. Jeremia 29, Vers 11. Da heißt es, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Nun, er sagt hier, dass er die Gedanken kennt, die über dir denkt. Es sind Gedanken oder wie es eben auch heißt, es sind Gedanken oder Pläne des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Das heißt, es die Gedanken, oder man kann sagen, das, was Gott über dein Leben denkt, ist gleichzeitig sein Plan. Er wundert sich nicht und überlegt sich, was könnte ich mit diesem Leben machen. Nein, wenn er über dich denkt, dann plant er. Wenn er über deine Zukunft nachdenkt, dann plant er deine Zukunft. Er hat eine bestimmte Absicht, einen bestimmten Weg, den er für dich vorbereitet hat. Und die Schrift sagt, dass diese Pläne und diese Gedanken, die Gott über deinem Leben hat, dass es gute Pläne und gute Gedanken sind. Und du sagst, ja, das weiß ich doch, das weiß ich, dass sie gut sind. Nun, vielleicht im ersten Augenblick ja, aber was ist in dem Moment, wo du vielleicht, sagen wir mal, in einer Beziehung stehst, wo du seelisch verliebt bist, in deinem Herzen weißt, und nein, das ist nicht gut, dass ich diese Beziehung eingehe, und plötzlich stehst du an einem Punkt, wo du Gott vertrauen musst, wo du ihm glauben musst, dass seine Absichten, dass sein Nein in deinem Geist ein gutes Nein für dich ist. Man sagt schnell, ja, ich weiß, Gottes Pläne sind gut. Aber was, wenn du in einer Situation bist, wo du nicht weißt, was die Zukunft bringt, wo du nur deinen Glauben, nur dein Vertrauen hast? Das ist der Moment, wo du sagen musst, doch, und ich weiß es, und wenn ich einmal etwas gegen meinen Verstand, gegen mein Gefühl entscheiden muss, von dem ich weiß, dass es richtig ist, so tue ich es, weil ich weiß, dass Gott gute Pläne, gute Absichten für mein Leben hat. Ich war, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, ich glaube 3 oder 4 Mal so richtig verliebt in gläubige Frauen. Und trotzdem war da etwas in meinem Gewissen, das hat gesagt nein. Er hat gesagt nein. Während die Seele und das Fleisch danach geschrien haben, endlich, endlich, endlich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt oder schon mal gefühlt habt. Und ich weiß noch, als ich das letzte Mal, diese letzte Person vor meiner Frau, ich bin im Wald spazieren gegangen und habe gesagt, Herr, wie oft noch? Wie oft noch willst du, dass ich jedes Mal diese Qualen durchleite, mich wieder entliebe und Nein sage? Verstehst du? Und das ist der Moment, wo du nicht weißt, was die Zukunft bringt, aber du glaubst, weil du dieses Nein hast, in deinem Geist, in deinem Gewissen. Da vertraust du, dass Gottes Pläne die besten Pläne sind, die er für dein Leben hat. Amen. Also das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, dass wir erkennen und bejahen, auch wenn wir uns nicht danach fühlen, ja, Gottes Pläne für mich, die sind gut. Amen. Preis sei dem Herrn. Gott kennt die Pläne und die Gedanken, die er über dir denkt. Wenn du das Gefühl hast, du bist ein Außenseiter, du bist ein, sagt man, ein Mauerblümchen. Nein, Gott kennt dich. Er hat dich gekannt bereits, bevor du geboren wurdest. Und er hat seine Augen, seine Gedanken auf dich gerichtet, weil du besonders bist. Weißt du, viele Christen, wenn es darum geht, den Plan Gottes zu verstehen, sie konzentrieren sich zu sehr auf das, was in der Zukunft einmal sein wird. Herr, sag mir, bin ich Prophet, bin ich Apostel, bin ich Pastor? Was ist mein Titel, was ist meine Funktion? Sag mir, was ich bin. Sie denken, das zu erfahren, bedeutet den Plan Gottes für das Leben kennenzulernen. Weißt du, dass es nicht darum geht, dass ich weiß, was ich mal in 2 oder 20 Jahren tun werde, sondern der Schlüssel ist, dass ich weiß, dass das, was ich heute tue, dass das richtig ist. Wenn ich jeden Tag im Heute lebe, dann werde ich automatisch und jeden Tag im Glauben lebe und unter Führung des Geistes Gottes lebe, dann werde ich in diesen Plan Gottes ganz automatisch eintreten. Siehst du, die Sorge darüber, ob ich jemals wissen werde, was Gott für mich hat oder nicht. Sorge ist Zukunft. Sorge sagt dir, wirst du es wissen, wirst du es nicht wissen, was bist du wohl, was wirst du wohl eines Tages tun? Aber das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, lebe ich heute im Glauben? Lebe ich heute unter der Führung des Geistes Gottes? Wenn wir Berufung und die Erfüllung des Planes immer auf die Zukunft aufschieben, dann verlieren wir Zeit in der Gegenwart. Und die Bibel sagt, kauf die gelegene Zeit aus. Siehst du, Glaube ist immer heute. Gott hat für dich nicht geplant, dass du in der Vergangenheit lebst. Er hat für dich nicht geplant, dass du ständig in Gedanken nur in der Zukunft lebst, sondern er will, dass du im Heute lebst, dass du heute richtige Entscheidungen triffst. Weißt du, weshalb wir manchmal unangenehme Dinge aufschieben? Weil wir denken irgendwie, ja, wenn ich das morgen mache, da fühle ich noch nichts. Oder jetzt ist es mir sehr unangenehm, wenn ich das muss erledigen. Ich habe keine Lust dazu. Ich mache das übermorgen. Weil übermorgen fühlst du noch nichts. Verstehst du? Du lebst im Heute. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, dass der Wandel im Glauben heute geschieht. Dass ich heute dem Herrn begegne, dass ich heute vergebe, dass ich heute dem Feind widerstehe, dass ich heute bete, dass ich mich heute ihm nahe, dass ich heute Gedanken gefangen nehme, dass ich heute voll Geistes bin. Nicht eines Tages in der Zukunft, nein, heute soll es sein. Also wenn ich das verstehe, wenn ich das sehe, dass meine Reifung, dass mein Fortschritt im Herrn heute geschieht, dann ist der Tag, wo ich beginne zu wachsen. Aber wenn ich es immer aufschiebe auf einen anderen Tag, dann können viele Jahre vergehen und ich bleibe ein Baby. Es gibt Christen, die suchen nach ihrer Bestimmung außerhalb des Wortes Gottes. Die sagen sich, ich weiß doch, dass Gottes Plan für mich so individuell ist, so speziell, so besonders. Und das kann nicht hier drin sein, weil das ist ja für alle das Gleiche. Und sie legen die Bibel zur Seite und rennen zu einem Propheten und sagen, Weissage, Prophet. Weißt du was? So wirst du nie in den Plan Gottes eintreten. Auch wenn dir das Größte verheißen worden ist, wenn du nicht beginnst, das zu tun, was Gottes Wort sagt, wirst du nicht in Gottes Plan eintreten können. Siehst du, es ist, obwohl es das Gleiche ist für alle, bist du, der diesen Samen empfängt, doch ganz individuell, ganz speziell, ganz besonders. Wenn du beginnst, in diesem Wort zu laufen, das heißt ja, dass sein Wort meines Fußes Leuchte ist, wenn ich voll des Wortes bin, dann werde ich beginnen, das Wort zu tun und ich werde in diese Berufung, die der Herr für mich hat, hineinkommen. Amen. Und es geschieht heute, nicht morgen, sondern heute. Ich habe 5 Dinge aufgeschrieben, die du heute tun kannst, um im Plan Gottes zu laufen, die wir uns jetzt anschauen wollen. Gottes Pläne für dein Leben, Gottes Plan für dein Leben, es ist eine Reise im Glauben. Es ist eine Schritt-für-Schritt-Reise des Gehorsams und der Treue. Es geht nicht darum, endlich herauszufinden, was ich eines Tages tun werde, sondern es geht darum, dass ich heute richtig vor dem Herrn lebe. Und wenn ich das zu einer Gewohnheit mache, dann komme ich ganz automatisch in die Pläne Gottes hinein, die er für mein Leben hat. Lasst uns diese 5 Punkte anschauen. Gehen wir zu Epheser 5, 15. Epheser Kapitel 5, Vers 15. Dieser erste Punkt ist, sei voll Heiligen Geistes. Sei voll Heiligen Geistes. Vers 15. Seht nun genau zu, also nicht ungenau, sondern sieh genau zu, wie du wandelst. Der Herr nimmt es genau. wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Nun sagt hier, du sollst nicht töricht sein, das heißt, sei nicht blöd, sondern verstehe, was der Wille des Herrn ist. Also wenn er dir sagt, hier durch den Geist Gottes, dass du verstehen sollst, was der Wille des Herrn ist, dann kannst du das. Dann kannst du das. Wir sind oft Christen begegnet, die Angst davor haben oder unsicher sind und sagen, ja, was ist, wenn ich Gottes Stimme nicht höre? Was ist, wenn ich Gottes Führung nicht höre? Wer hat das schon mal erlebt? Also ich kann freiwillig meine Hand hochheben. Siehst du? Und da hat, ihr in der Bibelschule, ihr kennt diesen Satz. Aber ein Bibelschullehrer bei mir, als ich auf der Schule war, hat einen Satz gesagt, der diesbezüglich mein Leben verändert hat. Der all diesen Druck weggenommen hat von dieser Befürchtung, ich könnte Gottes Führung verpassen. Und er hat gesagt, vertraue nicht so sehr auf deine Fähigkeit, Gott zu hören, sondern vertraue vielmehr auf seine Fähigkeit, zu dir zu sprechen. Und das habe ich beherzigt. Aber ich muss nicht so sehr immer in mich hineinlassen und lassen und lassen, was ist jetzt das? Ist das jetzt das Gefühl oder ist das der Geist oder ist das irgendwie ein Gedanke? Und du versuchst da was zu sortieren und gerätst in die Versuchung, das selbst noch zu manipulieren. Du nimmst dann das, was du am liebsten hättest und sagst, so, das hat Gott gesagt, dabei war es nur deine Seele und so weiter. Kennen wir alle, oder? Und da können wir wegblicken von uns. Und das ist ja die Weise, wie wir unseren Lauf laufen. Indem wir wegblicken von uns selbst hin zu ihm. Und ich sage, Vater, ich weiß, du bist groß genug, du bist laut genug, du bist stark genug. Wenn du etwas sagen willst, du kannst es so sagen, dass ich das verstehe. Amen. Dass deine ganze Aufmerksamkeit, deine ganze Konzentration ist weggerichtet von dir und ist bei ihm. Amen. Glory to God. Halleluja. Halleluja. Und das erleichtert doch, oder? Glaubst du, dass dein Gott groß genug ist, dir etwas mitzuteilen, wenn er es will? Wir haben manchmal so das Bild, dass Gott seit Jahren auf dem Thron schreit und brüllt und wir einfach nicht hören. Es kann sein, dass wir nicht gehorchen, das ist ein anderes Thema, aber dass wir das nicht hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Die Bibel sagt, dass wir voll des Heiligen Geistes sein sollen. Das heißt hier, dass wir verstehen, was der Wille des Herrn ist. Der Wille des Herrn für dich ist unter anderem, dass du voll Heiligen Geistes bist. Dass du voll des Geistes Gottes bist. Dass du aufgefüllt bist damit. Und wenn er hier sagt, dass wir voll Geistes werden sollen, dann heißt auch das, du kannst es. Es ist möglich, voll des Geistes zu sein. Und dann sagt er, berauscht euch nicht mit Wein, wo eine Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem, er sagt dir sogar wie, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Das ist eine Weise, wie du voll Heiligen Geistes wirst. Zum Beispiel das Reden in Psalmen. Das muss nicht nur im Gottesdienst passieren, das kannst du zu Hause tun. Wenn du mit dem Herrn redest, dass du beginnst in deinem Herzen in Psalmen zum Herrn zu sprechen, dass du beginnst auch in deiner natürlichen, verstandesmäßigen Sprache mit dem Herrn in ein intimes Liebesgespräch einzutreten. Siehst du, und je mehr Wort Gottes du in dir hast, umso einfacher wird es dir fallen, in Psalmen zu reden. Studier einmal die Psalmen, lies einmal, was da steht, wie intim die Psalmisten mit Gott gesprochen haben, wie ehrlich und wie aufrichtig. Und wenn wir diese Dinge tun, du kannst es im Auto tun, du kannst anfangen, in deinem Herrn, deinem Herzen, im Psalmen zu reden, über die Treue Gottes. Du kannst dem Herrn Dinge sagen. Du beginnst zu reden in deinem Herzen, du beginnst zu singen, ein neues Lied aus deinem Herzen. Nicht jeder sollte vorne stehen, wenn er das tut, aber für deinen eigenen Gottesdienst kannst du das tun, verstehst du? Stimmt's, Maria? Halleluja. Du kannst diese Psalmen, diese Lieder fließen lassen. Ich rede nicht, dass du einfach, oh, das Lied, dort singe ich das. Nein, ich rede von einem neuen, frischen Lied, das aus deinem Herzen kommt. Und die Bibel sagt, wenn ich das tue, werde ich voll Heiligen Geistes. ist der Moment, wo du intim wirst mit Gott, wo du nicht nur das Zungenreden einschaltest wie einen Autopiloten und es beten lässt und mit deinem Herzen, deinen Gedanken irgendwo ganz anders bist. Verstehst du? Sondern du konzentrierst dich auf Gott. Du fängst an, in deinem Herzen zu reden. Du fängst an, anzubeten. Du beginnst dein Gebetsleben. Du freust dich zu Hause. Du betest ihn an, du preist ihn, auch wenn es Mitternacht ist in deinem Leben. Weißt du, was ich meine? Dass wenn wir uns am wenigsten danach fühlen, dass wir sagen, und trotzdem, Herr, und trotzdem will ich mit all diesem Druck, den ich gerade erlebe und empfinde, will ich dich erheben, will ich dich preisen, denn du bist treu und du bist gut. Und ich sage, keine Waffe, die gegen mich geschmiedet ist, wird es gelingen. Du fängst an, das Wort Gottes aus deinem Herzen hinauszubringen. Lässt es aufsteigen vor Gott. Und ich sage dir, dieser entschiedene Lobpreis, diese Anbetung mitten in der Dunkelheit, Paulus und Silas, die im Gefängnis gesessen sind, die haben um Mitternacht angefangen zu beten und den Herrn zu preisen, haben ihre Stimmen erhoben. Weißt du was, die Gefängnistüren sind aufgegangen, die Fesseln sind abgefallen. Und ich sage dir eins, das kannst du erleben, auch wenn du in einem seelischen oder in einem anderen Gefängnis, einer anderen Art bist, dass du ihn trotzdem lobst, trotzdem preist. Bis zum Durchbruch. Und so oft habe ich erlebt, wie sich die Stimmung in mir oder um mich innerhalb von Minuten verändert hat. Das Problem ist, wir lassen uns immer ausreden von den Gefühlen, die uns sagen, nein, wenn du das jetzt machst, hey, guck mal, spürst du, wie streng sich das anfühlt? Oder? Aber die Bibel sagt, wir laufen nicht nach dem, was wir mit den Sinnen wahrnehmen, sondern im Glauben. Und meine Überzeugung ist, dass ich, egal wie ich mich fühle, egal wie es mir geht, ich will meinen Herrn loben. Ich will ihn preisen. Und das verhilft dir zum Durchbruch. Gott will, dass du voll Heiligen Geistes bist. Glaub mir, wenn wir voll des Geistes Gottes sind, dann wird auch die Schau in unserem Geist, die Vision unseres Herzens wird deutlicher, wird klarer. Siehst du, wenn du ausgepumpt, leer bist, schon lange nicht mehr beim Herrn warst, dann schleppst du dich so von Sonntag zu Sonntag. In der Hoffnung, dass du ein bisschen aufgebaut wirst. Aber weißt du, dass du selbst zum Herrn gehen darfst und dass er dich sogar eingeladen hat, dass er gesagt hat, lass uns nur mit Freimütigkeit hinzutreten? Werde voll Heiligen Geistes. Glory to God. Weißt du, Gott führt dich ja durch deinen Geist. Seinen Geist, in deinem Geist, so leitet er dich. Und Christen haben oft auch ein Bedenken, ja, was ist eben, wie kann ich unterscheiden? Geist und Seele, was ist jetzt was, wann redet was? Ich sage immer, verweise immer auf Hebräer 4,12, da heißt es, dass das Wort Gottes schärfer und zweischneidig, schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert und dass es diese Fähigkeit hat, Geist und Seele zu trennen. Und die Bibel sagt auch, dass du voll des Wortes sein sollst, dass du ein Leben im Wort führen sollst, wo du diese Nahrung isst. Ich rede nicht, dass du x Kapitel einfach so routinemäßig durchliest, sondern dass du isst von diesen Worten. Und wenn du mehr und mehr von diesen Worten in deinen Geist aufnimmst, die Bibel sagt, das ist ein Nebeneffekt, dass eine Trennung auch stattfindet, dass du Geist und Seele mehr und mehr unterscheiden lernst. Voll des Wortes zu sein. Seine Worte sind Geist und sie sind Leben. Praise the Herrn. Apostelgeschichte 6. Wann habe ich angefangen? Weißt du es noch jemand? Um halb, oder? Ach, Eter. Apostelgeschichte 6, ganz kurz. Es geht ja hier um den Plan Gottes für dein Leben. Apostelgeschichte 6, Vers 1 und folgende. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und so weiter. Diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Du siehst hier, die Apostel hatten gemerkt, dass sie sich eigentlich auf das Gebet und auf das Wort beschränken sollten, dass das ihre Aufgabe ist. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen jemanden, der uns hilft, diese Tische zu bedienen. Und sie sagten, haltet Ausschau nach Männern, nach 7 Männern unter euch, die von gutem Zeugnis sind, und da kommt es wieder, die voll Geistes sind. Und dann haben sie eben diese Männer gesucht und gefunden. Und was bedeutet das, voll des Geistes zu sein, wie es auch gesagt hat heute Morgen, ist erkennbar. Man sieht das, man erkennt das an jemanden. Und siehst du, dass hier eigentlich Philippus, der später zum Evangelisten befördert wurde vom Herrn, dass das sein Anfang war. Der hatte noch keinen Dienst, der war einfach voll Heiligen Geistes. Der war einfach voll Gottes. Siehst du? Und das Interessante ist, dass nicht er gekommen ist und hat gesagt, hey, nehmt mich. Sondern er wurde aufgesucht. Warum? Weil er aufgefallen ist, weil er voll Heiligen Geistes war. Du musst dich nicht selbst befördern. Du musst dich nicht selbst promoten und dafür sorgen, dass du bemerkt wirst. Sei einfach voll Heiligen Geistes. Sei einfach voll Heiligen Geistes und Gott wird mit den Verantwortlichen über dich reden. Du wirst auffallen. Halleluja. Du musst dir nicht selbst Raum schaffen. Du musst nicht selbst dich mit deinen Gaben ankündigen. Pastor, ich habe diese und diese Gaben, du solltest mich einsetzen. Du solltest erst einmal voll Heiligen Geistes sein. Weißt du, es ist viel schöner, wenn du spürst, dass in deiner Beförderung Gott mittendrin ist. Nun hast du nachher dieses saure, bittere Gefühl, dass du doch etwas selbst dazu beigetragen hast. Und das will ich nicht. Es gibt nichts Besseres, wenn du dein Leben vor dem Herrn aufrichtig und richtig lebst, voll Heiligen Geistes bist, dich nicht selbst beförderst, auch nicht danach trachtest und eines Tages spricht der Geist Gottes zu euren Pastoren und sagt, du, ich möchte mit dir über sie reden, schau mal. Und dann kommt er zu dir und sagt, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, das wäre doch etwas für dich. Und dann, weißt du, ja, das habe ich auch gehabt. Also das ist übernatürlich, so soll es laufen, ihr Lieben. Dass du aufgesucht wirst, weil du auffällst, weil du so voll Heiligen Geistes bist. Es geht dabei nicht, dass wir uns selbst verwirklichen im Reich Christi. Es geht darum, dass Christus verwirklicht wird in uns. Amen. Siehst du, wenn die Welt kennt das, wenn wir versuchen, an Bedeutung zu gewinnen, an Bedeutung oder bedeutsam zu sein, indem wir uns irgendwo verwirklichen. Aber wenn das dein Motiv ist, dann musst du dich noch mehr gründen in dieser Wahrheit, wer du bist in Christus, in der Gerechtigkeit Gottes, weil dieses Fundament beantwortet alle diese Fragen und räumt alle falschen Beweggründe aus. Sei voll Heiligen Geistes. Zweitens, sei gehorsam. Diese voll Heiligen Geistes zu sein, das kannst du heute beginnen. Gehorsam zu sein, das kannst du auch heute beginnen, wenn du es nicht sowieso schon getan hast. Gehen wir einmal zu Hesekiel Kapitel 3 und danach Apostelgeschichte 9. Hesekiel 3, hier wirst du etwas lernen über die Führung Gottes. Hesekiel 3, wo ist es? Wir werden hier gleich eine Eigenart der Führung Gottes entdecken. Hesekiel Kapitel 3, Vers 22. Seid ihr dort? Und die Hand des Herrn, der zweite Punkt, sei gehorsam. Das hat damit zu tun, dass du im Plan Gottes für dein Leben läufst. Und die Hand des Herrn kam dort über mich und er sprach zu mir, mache dich auf, geh hinaus in das Tal. Und dort will ich mit dir reden. Da machte ich mich auf und ging hinaus in das Tal. Und siehe, dort stand die Herrlichkeit des Herrn, wie die Herrlichkeit, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte. und ich fiel nieder auf mein Gesicht. Da kam der Geist in mich hinein und stellte mich auf meine Füße und er redete mit mir und sprach zu mir und so weiter. Was hat Gott gesagt? Es heißt, die Hand des Herrn im Vers 22 kam dort über mich und er sprach zu mir, mache dich auf, geh hinaus in das Tal und dort will ich mit dir reden. Siehst du? Also der Gott spricht zu ihm und sagt, hey, geh dahin und dort will ich mit dir reden. In anderen Worten, wäre er nicht dahin gegangen, hätte er nie gehört, was der Herr zu sagen hätte. Geh mal zur Apostelgeschichte 9. Apostelgeschichte 9. Glory to God. Gott meint es gut mit dir. Apostelgeschichte 9, Vers 1 und folgende. Behaltet diese andere Stelle, die wir gelesen haben, im Hinterkopf. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf und so weiter. Und beachte, was hier geschieht. Diese Gruppe reitet Richtung Damaskus und Jesus erscheint ihnen. Erscheint dem Saul und dann sagt er folgendes, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Dann hat er geantwortet, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und jetzt beachte Vers 6. Doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Steh auf, geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. In Hesekiel haben wir gelesen, dass er sagt, geh in das Tal und dort werde ich mit dir reden. Siehst du, Gottes Führung, in diesem Fall sehen wir, Jesus ist ihm erschienen und hat gesagt, dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Frage ist, wusste Jesus noch nicht, was er tun soll? Brauchte er diese Zeit, um sich mit dem Vater zu besprechen? Nein, er wusste es, aber siehst du, das ist die Weise, wie Gott uns führt, dass er dir einen Schritt zeigt und sagt, jetzt tu diesen Schritt und danach werde ich mit dir weitergehen. Es ist nicht möglich, dass Gott zu dir redet und du sagst, das nehme ich nicht so ernst, geh mir weiter her. Er wird mit dir nicht weitergehen. Verstehst du? Wenn er dir sagt, steh auf und geh in die Stadt, dann wird er dir nichts weiteres sagen, keine weitere Anweisung geben, bevor du nicht in die Stadt gegangen bist. Oder bevor du nicht in das Tal gegangen bist, von dem wir in Hesekiel gelesen haben. Wenn der Herr mit seinem Finger, mit seinem sanften und doch so mächtigen Finger auf etwas zeigt in deinem Leben und er sagt, da will ich, dass du gehorsam lernst, kannst du nicht sagen, ich wische das unter den Teppich und gehe sonst weiter mit ihm. Dann wirst du ein Leben lang in der ersten Klasse sitzen bleiben. Mit Gott kann man nicht spielen, ihr Lieben. Wenn er zu dir redet, nimm es ernst, wie man es nur ernst nehmen kann. Fürchte Gott. Denk nicht, da geht jetzt drum herum. Oder der Bereich, lieber nicht anschauen. Nein, er wird mit dir nicht weitergehen, wenn du nicht aufstehst und in die Stadt gehst. Wenn du nicht das Erste tust, was er dir gesagt hat. Und weißt du was? Er ist geduldig. Mir hat es wehgetan, als Kenneth Hagin einmal darüber sprach, nachdem er 12 Jahre Pastor war, sprach der Geist Gottes zu ihm und sagte, du trittst jetzt in die erste Phase deines Dienstes ein. Und er ist fast aus allen Wolken gefallen, weil er dachte, was, 12 Jahre bin ich im Dienst und jetzt kommt diese erste Phase? Und dann sprach der Geist Gottes zu ihm und hat gesagt, viele meiner Diener leben und sterben, ohne jemals in diese erste Phase einzutreten. Das hat mir sehr zu denken gegeben. Ich habe gesagt, Herr, das soll mir nie passieren. Also, auch wenn der Geist Gottes sanft redet zu deinem Herzen, schenk ihm Aufmerksamkeit und nimm ernst, was er dir sagt. Lasse keine Leichen im Keller. Weißt du, was ich meine? Wir leben unser Leben, aber da gibt es einen Bereich, oder? Den Leben nicht anschauen. Nein, wenn er dir etwas zeigt, den Finger auf etwas legt, gehorche, tu es. Sonst bleibst du sitzen. Weißt du, in der natürlichen Schule, da kann man vielleicht ein, zwei Jahre sitzen bleiben, nachher dünnst du dich sowieso weiter. Aber beim Herrn, da sitzen 80-Jährige in der ersten Klasse. Was ist das? Sie sterben, ohne jemals in die erste Phase eingetreten zu sein. Lasst uns den Herrn fürchten. Lass uns sein Wort, sein Reden ernst nehmen. Gehorsam. Glory to God. Weißt du, viele Christen sind begeistert von den Segnungen, die der Glauben mit sich bringt. Aber sie wollen den Gehorsam ausschließen. Rühre meinen Lebenswandel nicht an, es war immer gut bis jetzt und ich fühle mich wohl, so wie es war. Warum sollte ich irgendetwas anderes? Ihr kennt diese Definition in der Bibelschule, habe ich das gesagt. Definition von Idiotie. Ist, wenn ich das Gleiche immer und immer und immer und immer wieder mache und unterschiedliche Resultate erwarte. Das ist doch blöd, oder? Und doch sind wir so. Wir wollen uns nicht verändern, wir wollen nicht gehorsam lernen und erwarten trotzdem, dass alles anders wird. Das ist dumm. Die Bibel sagt, sei nicht töricht, sei nicht blöd, sondern verstehe, was der Wille des Herrn ist. Amen. Amen. Glory to God. Der dritte Punkt, gehen wir zum 1. Petrus. Und hast du gemerkt, diese beiden ersten Punkte, die kannst du heute leben. Die kannst du heute umsetzen. Und wichtig ist, dass wir endlich verstehen, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein sollen, sondern Täter. Denn diejenigen, die hören und hören und hören und begeistert sind, sich die Kassette kaufen, vielleicht noch ein Buch dazu und jubeln und schreien, aber niemals tun, von denen heißt es, dass sie sich selbst betrügen, weil sie denken, dass sie glauben. Siehst du, das hebräische Verständnis von Glauben ist das, was ich tue, was ich lebe. Jemand hat mal gesagt, wenn ich mir deine letzten 6 Monate anschaue, wie du gelebt hast, das ist dein Glaube. Nicht das, wo du zustimmst, sondern das, was du getan, was du gelebt hast, so wie du warst, im Verborgenen, in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz, wie du dich dort verhalten, wie du dort gelebt hast, das ist dein Glaube. Er sagt, wenn wir nur das Wort hören und nicht tun, wir betrügen uns. Wir betrügen uns. Der dritte Punkt, 1. Petrus, Kapitel 5, wahrscheinlich seid ihr schon da. Irgendwo, genau. Oh, super. Erster Petrus 5, der dritte Punkt, sei demütig. Sei demütig. Bitte lass dir nicht von der Religion erklären oder von der Tradition, wie Demut auszusehen hat, sondern studiere es aufgrund des Wortes Gottes. Da ergeben sich ganz unterschiedliche Bilder. 1. Petrus 5, Vers 5. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe, zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Und hier ist die Rede davon, dass Gott den Hochmütigen oder den Stolzen widersteht. Wenn Gott gegen dich ist, wer kann dann für dich sein?
Weißt du? Wenn Gott dir widersteht, oder Gott dem Stolzen widersteht, dann siehst du, dass du in einer stolzen Haltung nicht in den Plan Gottes eintreten kannst. Denn du kannst nicht im Plan Gottes laufen, wenn er dir widersteht. Das macht Sinn. Deshalb ist eine weitere wichtige Eigenschaft, dass du die Demut suchst. Dass du in deinem Herzen danach trachtest, von ganzem Herzen demütig zu sein. Das heißt nicht, dass du ein Waschlappen wirst, dass du immer allen alles, verstehst du, recht machen musst und einfach gebraucht wirst von Menschen. Das heißt nicht das. Jesus war ein starker Mann, der konkret geredet hat, und dennoch heißt es, dass er demütig war. Er sagt, ich bin von Herzen demütig. Weißt du, Demut kann beinhalten, dass du jemandem Nein sagst und dabei Gefahr läufst, dir Sympathien zu verspielen. Aber dein Motiv ist in dem Moment nicht, Menschen zu gefallen, sondern ich will Gott gefallen. Das ist demütig. Du kannst nach außen, kannst du da ziemlich stur wirken. Während du inwendig es in Kauf genommen hast, abgelehnt zu werden, aber du weißt, dass du Gott gefallen hast. Das ist natürlich ein riesiges Thema, diese Demut. Und wir haben nicht die Zeit, da wirklich auszuholen und einzutauchen. Weißt du, demütig zu sein heißt, Gott zu fürchten. Mehr als alles. Mehr als Menschenmeinung. Mehr als Gefühle. Mehr als dich selbst. Ich möchte euch ganz kurz einige Fragen stellen, die ich auch in der Bibelschule zum Teil gebracht habe, die dir auch zeigen, was mit Stolz gemeint ist oder gemeint sein kann. Wie gehst du damit um, wenn du ignoriert wirst? Wenn man dich nicht beachtet? Wenn du dachtest, Mensch, man hätte mich doch in der Gemeinde bemerken sollen. Man hätte doch erkennen sollen, was für Gaben ich habe. Und niemand beachtet dich. Niemand fragt dich. Was machst du? Das ist die Frage. Lebst du dein Leben vor Menschen oder lebst du es vor Gott? Wenn du es vor Gott lebst, kannst du sagen, Vater, mein Ziel ist nicht, gesehen zu werden oder bekannt zu werden. Mein Ziel ist es, dir zu gefallen. Wie gehst du damit um, wenn man dich ignoriert? Fängst du an, Fehler in anderen zu suchen? Fängst du an, Schwächen in denen zu suchen, die dich ignoriert haben, damit du dich etwas aufwerten kannst? Eine weitere Frage: Wie viel Korrektur kannst du empfangen? Rastest du aus, wenn dich jemand korrigiert? Bist du beleidigt? Hast du Bitterkeit? Was geschieht, wenn jemand sagt, schau mal, so ist nicht gut? Weißt du, dass Korrektur etwas Göttliches und Gutes ist? Du willst im Plane des Herrn laufen. Und da braucht es Korrektur. Manchmal kommt diese Korrektur durch Menschen, manchmal kommt es direkt vom Herrn. Aber wir sollten sie begehren. Ein stolzes Herz begehrt keine Korrektur. Ein stolzes Herz geht davon aus, hey, ich bin okay, du hast Probleme. Der Demütige, er will lernen. Er will korrigiert werden. Er will verstehen, was der Wille des Herrn ist. Eine weitere Frage: Wie aufrichtig interessierst du dich für andere Menschen? Wie aufrichtig interessierst du dich für andere? Das zeigt, wenn du nur immer an dich denkst und denkst, du bist der Mittelpunkt des Universums oder dich so fühlst, dann ist noch Zeit zu wachsen. Um es mal ganz sanft auszudrücken. Aber wenn ich kein aufrichtiges Interesse in meinem Herzen habe für andere, könnte das ein Indikator für Stolz sein? Stolz heißt, selbstbezogen zu sein. Unterbrichst du ständig andere, wenn sie reden? Fällst du ihnen ins Wort? Siehst du, wenn jemand dir etwas erzählt und du bist hinter deinem Rücken schon daran, die Pistole zu laden, du hörst eigentlich nur zu, um dein eigenes Argument zu formulieren, und sagst du, hey, was du sagst, ist nicht so wichtig, lass mir zu. Oder du kommst regelmäßig und ohne schlechtes Gewissen zu spät. Dann sagst du, hey, eure Zeit ist nicht so wichtig wie meine. Sag mal alle Aua.
Aua, ne?
Versteht ihr, was ich meine? Das sind so diese ganz praktischen, täglichen Dinge, wo wir Demut lernen können. Zu vergeben, das erfordert Demut. Das Recht, verletzt zu sein, loszulassen, erfordert Demut. Aber genau das ist, was dem Herrn gefällt. Das ist, was ihm Freude macht. Und er hat verheißen, den Demütigen lässt er nicht einfach in der Ecke sitzen. Nein, dem Demütigen gibt er Gnade. Und Gnade ist, was du brauchst, um den Plan des Herrn zu erfüllen. Es ist diese göttliche Befähigung, es ist diese Zuteilung seines Geistes, diese göttliche Befähigung, das zu tun, wozu er dich gesetzt hat. Wenn er mir aber widersteht, weil ich stolz bin, weil ich mich nicht entschuldigen kann, weil ich mich selbst als wichtiger sehe als alle anderen, muss sich das verändern. Ihr seid so still. Auch wenn du dich schnell rechtfertigst, siehst du, das hat mit der Korrektur zu tun. Jemand sagt was und du bist sofort dabei, dich zu rechtfertigen, auf alle anderen zu sagen, was sie falsch machen, was sie verkehrt machen. Eine Reaktion von Stolz. Und die Bibel sagt, demütige dich unter die mächtige Hand Gottes. Weißt du, was es weiter heißt? Dass er dich erhöhen wird zur rechten Zeit. Deine Aufgabe ist, dich zu demütigen. Er übernimmt das Erhöhen. Wir kümmern uns manchmal nicht um die Demut und wollen uns selbst erhöhen. Mit frommen Worten, mit weiß nicht was, da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man sich anpasst in der Umgebung. Siehst du, auch das erfordert wieder deinen Glauben. Dass du verstehst und in deinem Herzen festmachst, derjenige, der erhöht, ist er, nicht ich. Es gibt Christen, die leiden, dass sie nicht erhöht werden, dass sie nicht in eine Position angeboten bekommen, weil sie denken, ich sollte doch, ich habe den Kurs gemacht und die Ausbildung und diese Gaben. Aber derjenige, der erhöht, ist Gott. Er befördert. Und dann musst du ihm vertrauen. Es ist nicht deine Sache, das in die Hand zu nehmen. Er erhöht dich zur rechten Zeit. Glory to God. Kannst du Fehler zugeben? Kannst du zu Leuten hingehen und sagen, du, entschuldige, ich habe falsch gelegen? Kannst du deinem Ehepartner eingestehen, Schatz, ich habe dich angelogen? Das ist ganz schön unangenehm. Oder? Ich meine das, dass wir keine Leichen im Keller haben. Verstehst du? Da fühlt man sich... Ich hatte meine Frau schon mal angelogen. Und ich dachte, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Und ich habe gewusst, nein, ich habe es nicht unter den Teppich. Ich habe es nicht einfach so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Weil wenn ich lüge und es nicht in Ordnung bringe, arbeite ich mit dem Vater der Lüge zusammen. Und das ist der Teufel. Siehst du, vielleicht wäre nicht gerade irgendetwas Großes in unserer Ehe geschehen, aber im Unsichtbaren, da wäre ein ganz dünner Film zwischen uns gewesen. Je mehr dann davon zukommen, irgendwann sehen wir uns nicht mehr. Wir wohnen vielleicht zusammen, aber das ist eine unsichtbare Trennwand. Und vielen fällt es schwer, und auch mir ist es schwer gefallen, hinzugehen und sagen, schaut, ich hatte dich angelogen. Furchtbares Gefühl. Das Gefühl, hey, ich möchte jetzt im Erdboden versinken, oder? Wirklich. Darüber predigen ist viel einfacher. Aber das zu tun, ihr Lieben, kann deine Ehe retten. kann den Plan Gottes für dein Leben retten. Du sollst die Wahrheit mehr lieben als alles andere. Das heißt, mehr als Jesus. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er gibt dir Gnade. Sei demütig. Strebe nach Demut. Weißt, auch wenn du ein Menschengefälliger bist, der es allen unbedingt recht machen muss und will, weil du vielleicht Angst hast, abgelehnt zu werden. Ich sage dir, die Bibel sagt, dass das eine Falle ist. Du wirst niemals glücklich werden, du wirst niemals frei sein. Wenn du denkst, der Schlüssel zum Erfolg ist, es allen recht zu machen, du wirst ständig dein eigenes Gewissen, deine eigenen Standards, wirst du dehnen müssen, stretchen müssen und du fühlst dich nicht wohl in deinem Körper. Es ist nicht dein Ziel, Menschen zu gefallen, nicht deine Aufgabe, sondern es ist deine Aufgabe, Gott zu gefallen. Und deshalb musst du voll des Wortes sein, voll Geistes sein, damit du weißt, was sein Wille ist in Bezug auf eine Situation. Und dann heißt es, Demut heißt dann, ich gehe zu jemandem, sage ihm, was ich sagen muss oder tun muss, es kann auch einmal ein Nein sein, und nehme in Kauf, dass diese Person mich nicht mehr mag. Aber das ist Demut, weil ich Gott mehr gefallen will als Menschen. Siehst du jetzt, dass Demut nichts mit Schwäche zu tun hat? Dass jeder mit dir machen kann, was er will? Das heißt, sich Gott völlig zu unterwerfen. Und natürlich, wenn du dich Gott völlig unterwirfst, wirst du auch einigen Menschen gefallen. Aber nicht allen. Versuche das nie. Vierter Punkt. Sei treu im Kleinen. Hier wollen wir etwas beschleunigen. Gehen wir zum 1. Timotheus 1. Meine Gemeinde ist froh, wenn ich so in Punkten predige, dann können sie immer zählen, wie lange es noch geht. 1. Timotheus 1, das habe ich Ihnen unterstellt, das haben Sie nicht wirklich gesagt. 1. Timotheus 1, Vers 12. Sei treu im Kleinen, ist der vierte Punkt. Dass wir die kleinen Dinge, die kleinen Aufgaben, die kleinen Verantwortungen im Leben ernst nehmen. Und nicht denken, ja, ich mache ja nur mehr das oder ich habe ja nur dir voran. Nein, alles, was du tust, jede Verantwortung, die du hast, sei es in der Gemeinde, im Beruf, in deiner Rolle als Ehemann, als Ehefrau, nimm alles, was du tust, sei treu im Kleinen. Denn die Treue ist das, was der Herr auch beobachtet. Siehst du, wenn du sagst, oh, der Herr hat zu mir geredet, ich soll den Kinderdienst. Dann einen Monat später, der Herr hat gesagt, oh, es stimmt nicht mehr für mich, ich sehe da wieder raus. Und du ständig hin und her geleitet wirst und nie in irgendetwas Bestand hast. Sofort das, wie sagt man, das Handtuch schmeißt, sobald du dich mal nicht danach fühlst. Siehst du, dann bist du immer noch in dieser Schule des Heiligen Geistes, wo du lernen musst, im Kleinen beständig zu bleiben. Im Kleinen treu zu sein. Du, wenn du vielleicht, sagen wir mal, nur einen Gebetsdienst für dich zu Hause in deiner Kammer hast und du betest für die Gemeinde, betest für die Pastoren, dann ist die beste Haltung, die du haben kannst, sagst, Herr, ich tue das mein Leben lang, wenn ich nie etwas anderes mache, aber das weiß ich, das ist das, was ich tun soll und ich tue es von ganzem Herzen und ich bleibe treu dabei. Weil denkst du, er gibt dir eine größere Verantwortung, wenn du nicht mal eine kleine Verantwortung wahrnehmen kannst? Denkst du, du bist zu großem Auserkoren, wenn du diese kleinen praktischen Dinge nicht durchführen kannst und dabei bleiben kannst? Aber fühl mich nicht genau. Hier beginnt die Schule. Das Leben im Glauben ist kein Leben aus Gefühlen. Manchmal hast du schöne Gefühle, aber es gibt Tage, da fehlen sie. Was machst du dann? Bleibst du im Bett liegen? Beständigkeit, Treue im Kleinen. Wir wissen das aus diesem Beispiel, dieses Gleichnis von den Talenten, wo diese drei Männer verschiedene Talente, verschiedene Mengen an Talenten anvertraut bekommen haben. Zwei haben damit gewirtschaftet und einer hat sie vergraben. Und der Herr ist zurückgekommen und hat sie gelobt für ihre Treue. Über wenigem warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Das ist ein Prinzip im Reich Gottes. Wenn wir reinkommen, denken, okay, wo ist das Mikrofon, oder? Lasst mich predigen, lasst mich einen riesen Dienst aufbauen, lasst mich ins Fernsehen, was auch immer. Das ist ein bisschen weit hergeholt, ich weiß. Aber das Prinzip dahinter ist, dein Weg nach oben geht nach unten. Die Jünger haben miteinander diskutiert, wer der Größte unter ihnen ist. Und ich finde das genial. Ich meine, wir denken das nur, aber die haben darüber geredet. Die haben eine Diskussion draus gemacht. Und Jesus hat ihnen gesagt, hey, wenn jemand von euch groß werden will, und er hat gesagt, hey, es ist okay, groß zu werden im Reich Gottes, aber du wirst im Reich Gottes dann groß, wenn du der Diener aller wirst. Das ist diese Haltung. Glory. Treu zu sein im Kleinen, treu zu sein in deinen Verantwortungen. Gott hält Ausschau nach Beständigkeit. Weißt du, geh nicht zu deinem Pastor und sag, hey, Pastor, schaffe Raum für meine Gaben. Sondern deine Haltung sollte sein, Pastor, wo kann ich helfen? Wo kann ich dienen? Siehst du den Unterschied? Du erniedrigst dich, du nimmst die Rolle eines Dieners. Du nimmst in Kauf, dass man dich nicht sieht, dass man dich nicht bemerkt. Aber all das geschieht vor ihm. Alles, was ihr tut, ob ihr esst oder trinkt, tut alles zur Ehre des Herrn. Wir kommen gleich zum Ende. Ich habe nicht gesehen, wann ich angefangen habe, aber ich bin gerade so weit. Fünfter Punkt, der eigentlich über allen anderen Punkten steht. Ganz einfach, gib dich Gott ganz hin. Das heißt im 2. Korinther 5, 15, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt worden ist. Paulus sagt im Galater, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wir alle, oder die meisten, denke ich, kennen diese Worte. Und man gewöhnt sich an Worte, wenn man sie oft hört. Aber die Frage ist, wenn das Wort Gottes ein Spiegel ist, wie sehe ich aus? Habe ich das wirklich schon ergriffen, was es heißt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir? Habe ich wirklich schon verstanden, was es heißt, dass ich nicht mehr mir selbst lebe, sondern ihm lebe? Also er hat sein Leben für mich gegeben. Er hat sein Leben für dich gegeben. Und die Bibel sagt, es ist meine Schuld, ihm mein ganzes Leben zu geben. Nicht meine eigenen Pläne zu verwirklichen. Nicht das, was ich gern tun will, sondern danach zu trachten, mich ihm hundertprozentig zur Verfügung zu stellen. So viele Christen kommen an diesem Punkt sofort in Aktivismus. Sagen, okay, da ist das Seminar, die Idee läuft etwas. Und sie involvieren sich in so vielen Dingen. Sind überall dabei, überall beschäftigt, überall mit involviert. Um herauszufinden, dass sie irgendwann doch nicht weitergekommen sind. Weil das Wesentliche, die Zeit mit Gott und das Suchen des Herrn zu kurz gekommen ist. Ein Buch zu lesen, eine Kassette zu hören, an eine Konferenz zu gehen, sogar in eine Bibelschule zu gehen oder in die Gemeinde zu kommen, wird deine persönliche Beziehung nicht ersetzen. Du kannst nicht ständig vom Leben anderer leben. Man nennt das Parasiten. Am Anfang kann das so sein, dass wir mal wirklich vom Leben der anderen profitieren, weil sie sich aufgefüllt haben, im Gebet waren, im Wort waren. Aber irgendwann musst du checken, wie man das selber kann. Amen. Ja. Mach dir keine Sorgen, was den Plan Gottes für dein Leben angeht, sondern tu diese Dinge, die wir heute Morgen miteinander besprochen haben. Fange an, heute, im Heute zu leben. Und vertraue, dass Gott dich zu seiner Zeit erhöhen wird. Dass er dich befördern wird. Weil er hat ja ein Interesse daran, dass Arbeiter zugerüstet werden. Es geht nicht um dich, es geht um ihn, es geht um sein Reich. Er ist interessiert daran, Gefäße zu finden, die ihm völlig ausgeliefert sind. Aber beginne heute. Tu heute das Richtige und du wirst in 20 Jahren, sofern du weiterhin das Richtige tust, im Plane Gottes stehen. Amen. Amen. Amen.